NDR Kultur. Glaubenssachen.
Was uns Kraft gibt. Eine Besinnung auf das Wesentliche. Eine Sendung von Wilhelm Schmid.
Auch in meinem Leben kam einmal die Zeit, in der ich mich auf eine Pilgerreise begab. Keine große Sache, nur ein ganz kleines. Ich bin dann mal weg. Altötting war das Ziel. Ich wollte ein altes Gelübde einlösen, das ich in meiner Jugend in einer lebensbedrohlichen Situation abgelegt hatte. Und es erschien mir sinnvoll, aus Anlass meines 50. Geburtstags über ein paar Dinge nachzudenken. Es war der abendliche Gottesdienst, bei dem plötzlich vor meinem geistigen Auge mein Leben als Film ablief, mit allen Wegen, Um- und Abwegen, die ich gegangen war, und sogar mit der Richtung, in die ich gehen sollte. Es war wie eine Trance, in die ich versank und aus der ich erst mit dem abschließenden Segen wieder erwachte. So habe ich die Besinnung, die sich für viele beim Pilgern ergibt, auch selbst erfahren. Der Blick auf das ganze Leben und die Aufmerksamkeit auf etwas, das ich fast vergessen hatte, gab mir neue Orientierung. Das hat mein Leben verändert. Was ist da geschehen? Es geschah erst instinktiv. Dann erst wurde mir bewusst, dass da etwas ist, das mir neue Kraft verleihen kann. Kraft gibt uns allen das, was uns erfüllt, da es sinnvoll erscheint. Als sinnvoll erfahren werden vor allem Beziehungen, welcher Art auch immer sie sein mögen. Und je stärker eine Beziehung ist, desto mehr Sinn vermittelt sie, desto mehr Kraft gibt sie. Kraft ist eine verdichtete, geballte Form von Energie, die alle kennen, die schon einmal verliebt waren, auch wenn es lange her sein sollte. Alles erscheint in diesem Zustand heller, liebenswerter, rosiger. Die Liebenden würden am liebsten die ganze Welt umarmen, obwohl nicht die Welt selbst rosiger geworden ist, nur der Zustand der Liebenden. Jede beliebige Schwierigkeit können sie überwinden, so kraftvoll sind sie. Wenn aber die Liebe geht, auch das haben alle schon einmal erlebt, dann erscheint die gleiche Welt dunkler, liebloser, schwärzer. Das Leben versinkt in Sinnlosigkeit. Dabei haben nicht Leben und Welt, nur die Liebenden selbst sich verändert. Mit dem Sinn der Liebe und des Lebens ist ihnen alle Kraft, aller Mut abhanden gekommen, Leben und Welt noch anders zu sehen. Tatsächlich wurde mir damals etwas bewusst, das mit der Liebe zu tun hatte. Die Besinnung im Gottesdienst steuerte auf eine einzige Frage zu. Wer oder was ist das Wichtigste in meinem Leben? Lange war ich davon überzeugt gewesen, dass es die Beziehung zu meiner Arbeit ist. Ein Mensch kann Kraft ohne Ende daraus gewinnen, Sinn in seiner Tätigkeit, in seiner Aufgabe, in der Arbeit an einem Werk zu sehen. Was Flow genannt wird, ist die Erfahrung, im Fluss der verfügbaren Energie geradezu baden zu können. Soll das Besondere dieser Erfahrung beschrieben werden, liegt auch säkularen Menschen der Ausdruck göttlich auf den Lippen. Ein Problem entsteht erst, wenn der Fluss stockt, etwa wenn eine Arbeit endet. Das aber war bei mir gar nicht der Fall. Etwas anderes gab den Ausschlag. Mir wurde klar, dass es meine Frau ist, ohne die ich nie so intensiv hätte arbeiten können. Die Folgefrage ergab sich daraus von selbst. Verhalte ich mich auch so, dass sie meine volle Aufmerksamkeit erfährt? Da hatte ich eindeutig Nachbesserungsbedarf. Ich beschloss, mein Leben zu ändern. Nach der Rückkehr von meiner kleinen Pilgerreise begann ich das in die Tat umzusetzen, mit beiläufigen Gesten und Vorschlägen zu gemeinsamen Unternehmungen. Meine Frau bemerkte es erst erstaunt, dann erfreut. Meine Bemühungen fanden Anklang bei ihr, und schließlich reagierte sie mit einem Maß an Zuwendung und Zuneigung, wie nur sie es vermochte. Die schönsten Jahre unseres Lebens miteinander gingen daraus hervor. Eine neue, reife Verliebtheit, die nicht nur für ein paar Monate, sondern für viele Jahre hielt, die uns blieben. Nicht nur ein besonderer Höhepunkt der Liebe, sondern auch diese anhaltende Grundgestimmtheit des Wohlwollens füreinander verdient den Ausdruck göttlich. Es hatte aber auch mit der Beziehung zu mir selbst zu tun. Eine Klärung auf meiner Seite war damals die Voraussetzung dafür, die Beziehung zu meinem Gegenüber so zu stärken, dass sie uns beiden neue Kraft spenden konnte. Beim Ich anzusetzen, trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Mensch nur über sich, nicht über andere verfügen kann. Es sollte also nicht mit Egoismus verwechselt werden. Es geht letztlich nicht um das Ich, sondern um das Du. Aber die Voraussetzung dafür, zum Du zu kommen, ist das Ich, das sich dafür bereit macht. Es hat nicht viel Sinn, die Beziehung zum Du zu beschwören, wenn ein Ich nicht dazu fähig ist. Nur ich kann mit mir so umgehen, dass ich umgänglicher für andere werde. Das Ziel des Umgangs mit sich ist aber nicht Selbstverwirklichung, sondern Beziehungsverwirklichung. Nicht, weil sie moralisch geboten ist, sondern weil das Leben dadurch erfüllter wird. Die Beziehung zum eigenen Selbst muss nicht Liebe sein. Die Selbstliebe, von der heute in solchem Maße die Rede ist, wie sie zu anderen Zeiten verworfen wurde, kann zumindest in ihrer übertriebenen Form die schiefe Ebene sein, auf der Menschen unmerklich in den Narzissmus abgleiten. Die Alternative dazu heißt Freundschaft mit sich selbst. Selbst Freunde und Freundinnen neigen weniger zu leidenschaftlichen Übertreibungen in der Beziehung zu sich und können auch mal auf Distanz zu sich gehen und über sich lachen. Sie wollen nicht unentwegt nur auf sich blicken und nur von sich selbst reden. Ein Problem, unter dem bekanntlich viele Begegnungen und Beziehungen heute leiden. Selbst Freundschaft zu gewinnen, setzt selbst Aufmerksamkeit voraus. So wie ein Mensch, der die Aufmerksamkeit anderer entbehrt, sich von ihnen missachtet fühlt, fühlt er sich auch bei einem Mangel an Aufmerksamkeit auf sich von sich selbst missachtet. Die Aufmerksamkeit gilt allen Aspekten des Selbst. Es ist offenkundig aus vielen Teilen zusammengesetzt. Unterschiedlichen Gefühlen und Gedanken, gegensätzlichen Neigungen und Interessen. Es spürt in sich Konflikte zwischen der Beziehung zur Arbeit und familiären Beziehungen, zwischen Eigenheiten und Fremdheiten im eigenen Selbst, zwischen dem eigenen Können und Nicht-Können, den Gewissheiten und Ungewissheiten, den Hoffnungen und Befürchtungen, den Vorlieben und Abneigungen, den Gewohnheiten und Visionen. Selbstaufmerksamkeit heißt, achtsamer wahrzunehmen, welche Kräfte im eigenen Selbst wirksam sind, welche Ängste, welcher Mut, welche Stärken, welche Schwächen, welche Wünsche, welche Möglichkeiten. Ich kann mich selbst fragen, was ist los mit mir? Welche Stimmen melden sich in mir zu Wort? Was bedeuten sie? Was geschieht um mich herum? Was bedeutet das für mich? Wie kann ich darauf antworten? Eine Selbstbesinnung dient dazu, mit den Antworten auf solche Fragen Sinn im eigenen Selbst zu finden. Also Beziehungen zwischen den verschiedenen und auch gegensätzlichen Seiten des Ich herzustellen. Eine Wertschätzung für sich selbst kommt darin zum Ausdruck. Denn alles zusammengenommen bin ich ein Mensch, den es in dieser Kombination seiner Teile und mit diesen Erfahrungen, guten und schlechten, nur ein einziges Mal auf diesem Planeten und mutmaßlich im gesamten Universum gibt, ein originelles Unikat, vielleicht ein staunenswertes Unikum. Wer mit sich befreundet ist, kann auch anderen ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Oder eben ein liebender Mann, eine liebende Frau. Und je vertrauter die Beziehung zueinander ist, desto freier können die Energien der Beteiligten ineinander fließen und sich potenzieren. Das ist es, was als Kraft erfahren wird. Es geschieht nicht nur in der Liebe, sondern eben auch in der Freundschaft. Auch hier mit dem ruhigen Wohlgefühl, einander zugetan zu sein, Sympathie und zuweilen Bewunderung füreinander zu empfinden. Es handelt sich oft nur um eine Hintergrundemotion, die unbewusst bleibt und dennoch wirksam ist. Es macht mich anhaltend glücklich, einen Menschen zu kennen, der etwas für mich fühlt und ich für ihn, bei dem ich Verständnis finde und er bei mir, bei dem ich Privilegien genieße und er wiederum bei mir. Auf der Grundlage der Zuwendung zueinander und der langen Erfahrung des Umgangs miteinander entwickelt sich ein Gespür füreinander, das die Beteiligten im Laufe der Zeit ziemlich genau wissen lässt, was der jeweils andere mag und wogegen er Abneigung hegt, was ihm gut tut und was eher nicht, was er gut kann und was ihn überfordert. Ist das Gespür wechselseitig, wird die Freundschaft mit der Zeit intensiver und ist weniger als die leidenschaftliche Liebe vom Verfall in der Zeit bedroht. Bejahende Beziehungen zu anderen können zutiefst erfüllend sein, sei es in Form von Liebe, Freundschaft oder auch Kollegialität. Sie werden getragen von Gefühlen füreinander, die eine starke Kraftquelle darstellen. Gefühle des Selbst für andere und von anderen für das Selbst intensivieren das Leben, da sie zusätzliche Energien vermitteln. Was außer der Liebe und Freundschaft dafür zur Verfügung steht, sind die vielen anderen Arten der Liebe, die sich nicht in der Liebe im engeren Sinne erschöpfen. So wichtig ist die Liebe, dass es sie besser im Plural geben sollte, um nicht alles vom Gelingen einer einzigen Liebe abhängig zu machen. Das ist nicht unbedingt ein Plädoyer für Polyamorie. Bei der Vielzahl von Lieben, die nötig sind, um dem Leben Sinn zu geben und Kraft daraus zu gewinnen, geht es keineswegs nur um die Liebe der Liebenden, sondern um viele weitere Beziehungen, etwa zwischen Geschwistern, Eltern und Kindern, Großeltern und Enkeln. Ganz deutlich wird hier, dass Sinn wichtiger ist als Glück. Denn beglückend sind diese Beziehungen nicht ohne Unterlass. Und doch können sie durch alle Schwierigkeiten hindurch dauerhaft als sinnvoll erfahren werden. Und nicht nur Menschen können geliebt werden, sondern auch Tiere. Eine Liebe, aus der viele Menschen Sinn und immer neue Energie beziehen. Ebenso aus der Liebe zu Kunst und Kultur, zur Musik, zu Filmen. Auch zu bestimmten Dingen wie einem Buch, einem Auto, einem Fahrrad, einem Smartphone, einer Handtasche. Wenngleich bei Dingen unklar ist, ob sie die Liebe erwidern. Liebe kann dem Leben und der Welt insgesamt gelten und darüber hinaus auch dem, was viele Menschen Gott nennen. Alle diese Lieben können dem Leben Sinn geben. Eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ergibt sich daraus. Sinn ist dort, wo ich liebe. Und hoffentlich geliebt werde, wenigstens gemocht werde. Das ist keine spektakuläre Einsicht, erklärt aber, warum Menschen nicht von der Liebe lassen können, obwohl sie oft schwierig ist. Auch die Beziehung zu einer Heimat kann sehr viel Sinn und somit Kraft geben. Wenn es sich um einen Ort handelt, ist das meist mit sinnlichen Erfahrungen verbunden, mit Klängen und Geräuschen. Mit Gerüchen und Geschmackserlebnissen. Sehr viel Sinn ist ebenso aus der sinnlichen Begegnung mit der Natur zu beziehen, in der auf staunenswerte Weise alles mit allem zusammenhängt. Das überträgt sich auf den Menschen, der sich wenigstens für einen Moment wieder eingegliedert fühlt und bei einem Spaziergang im Wald oder bei einem Aufenthalt im Garten auftanken kann. In Zeiten voller Sinnlichkeit ist es leicht, das Leben zu lieben. Es kommt nur darauf an, diesen Zeiten eine Chance zu geben und sie tief in sich aufzunehmen. Für diejenigen, die die sinnliche Kraft des Lebens nutzen, stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr, jedenfalls nicht in den Momenten der Sinnlichkeit. Auf der geistigen Ebene kommt es darauf an, eine Idee davon zu haben, was einem im eigenen Leben wichtig ist und was demzufolge realisiert werden soll. Das muss kein Ziel sein. Es kann auch ein Weg sein, der als der richtige erscheint. Für mich war das zu gegebener Zeit der Weg, den ich mehr als zuvor Hand in Hand mit meiner Frau gehen wollte. Sollte ein Ziel angestrebt werden, ist die Kraft, die daraus bezogen werden kann, weniger eine geballte, mehr eine gerichtete Form von Energie, ausgerichtet auf ein Wohin und Wozu. Im einen wie im anderen Fall muss dafür nur eine Frage beantwortet werden. Wer oder was ist das Wichtigste in meinem Leben? Wofür bin ich da? Was ist meine Aufgabe, die ich erfüllen will? Wer das weiß, kann auch schwierige Zeiten gut durchstehen. Für den, der es nicht weiß, kann es problematisch werden, denn dann fehlt die Kraft zur Bewältigung. Um sich auf all das zu besinnen, sind besinnliche Zeiten nötig. Es kann ein Spaziergang sein, es kann eine kleine Pilgerreise sein, Und es kann ein Gottesdienst sein. Der äußere Rahmen der Liturgie schafft die Voraussetzung dafür, dass sich innerlich etwas entfalten kann, das im gewöhnlichen Alltagstrott nicht zum Zug kommt. Die inneren Stimmen, die im Lärm der äußeren Anforderungen nicht gehört werden, erhalten eine Chance. Jetzt können wir an das eine denken, das uns Kraft gibt, das Wesentliche, das für uns vielleicht das Göttliche ist, auch wenn wir gar nicht im engeren Sinne religiös sind. Es handelt sich in jedem Fall um etwas, das über das gewöhnliche Leben hinausragt. Wir überschreiten damit eine Schwelle, transzendere im Lateinischen, und beginnen uns im Raum der Transzendenz zu bewegen, der von Energie erfüllt ist, zu der wir aber einen Zugang finden müssen, damit sie uns zur Verfügung steht, wie es mir selbst damals widerfuhr. Es kann sein, dass einem die Kräfte wirklich aus einer anderen Dimension zufließen, zu der ein Pilger in engere Beziehung tritt, religiös durch ein Gebet, säkular durch eine Meditation. Womöglich ist das ein Grund für die Wundertätigkeit, die an Pilgerorten vielfach bezeugt wird. Etwas Wunderbares kann geschehen, wenn Menschen den Zugang zur Energie wiederfinden, die ihrem Leben Sinn gibt. Einen Anspruch darauf hat freilich niemand. Und es ist auch nicht so, dass wir jederzeit im Leben die gleiche Intensität von Kraft erfahren können. Im Alltagsleben lässt sie vielmehr nach. Gegen Ende des Lebens verlieren wir sie. Völlige Kraftlosigkeit überkommt uns. Die Kraft geht dorthin zurück, woher wir sie erhalten haben. Das kann eine religiöse Sichtweise sein, aber auch eine säkulare. In besonderem Maße gebraucht wird die Kraft, wenn etwas zu verkraften ist. Viele hoffen, dass das nie der Fall sein wird. Ja, heute glauben sogar viele fest daran, dass das Leben immer nur positiv sein kann. Gelingendes Leben heißt das Zauberwort. Es ist allen zu wünschen, dass es so kommt. Aber erfahrungsgemäß kommt es im Leben ungefragt auch anders. Dann aber stellt sich unterschiedslos für alle die Frage, was gibt uns die Kraft, das zu bewältigen, was wir uns nicht ausgesucht haben und uns dennoch heimsucht? Was trägt uns durch die schwierigen und schweren Zeiten des Lebens, wenn Abgründe sich auftun? Diese Frage war auch für mich in meinem Leben bedeutsam. Am abgründigsten, als meine geliebte Frau nach schwerer Krankheit starb. Verzweiflung ist in einer solchen Situation die Folge. Was sonst könnte es sein? Um aber wieder zu Kräften zu kommen, ist es ratsam, nicht zu lange dagegen anzurennen, wogegen nicht anzukommen ist. Was ich nicht ändern kann, kann ich akzeptieren. Dann wird es möglich, alle Kraft darauf zu verwenden, gut mit dem zurechtzukommen, was nicht zu ändern ist. Die Bewahrung der Beziehung kann zur Kraftquelle werden, auch über den Tod eines Menschen hinaus. Etwas von seiner, ihrer Energie schwebt nach wie vor im Raum. Wände, könnt ihr sprechen? Dann erzählt mir von dem Menschen, der hier wohnte. Die Erinnerung gibt Kraft, aber auch die Erfahrung einer anderen Art von Präsenz. Manche meinen, das sei eine Projektion, alles nur Einbildung. Kein Problem, auch eine Einbildung verleiht Kräfte. Und aus allem, was uns Kraft gibt, resultiert Trost. Wo ist der Anfang zu machen? Immer beim eigenen Selbst, bei einer Besinnung, die das Leben neu orientieren kann.
Was uns Kraft gibt, eine Besinnung auf das Wesentliche. Sie hörten eine Sendung von Wilhelm Schmid. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Im Land der zahnlosen Wölfe, Siegfried Lenz und die Sehnsucht nach einer besseren Welt.
NDR Kultur.